keine Journalistin, ich bin keine Sportwissenschaftlerin, ich bin auch nicht mal besonders sportlich interessiert, ich bin keine Historikerin, eigentlich bin ich gar nichts, ja. Aber ich bin gut vorbereitet gewesen. Vielleicht war ich sowas ein bisschen wie gefallsüchtig. Ich spekuliere nicht gerne über Gefühle oder ich versuche nicht etwas hineinzuinterpretieren. Das kann ich nicht. Dieser erste Schrei, das werde ich halt einfach nie vergessen, der hat mich komplett verändert.
Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei der Dokumentarfilmerin und Expertin für europäische Königshäuser Julia Melchior in ihrem Zuhause in Köln. Hallo, liebe Julia.
Willkommen, liebe Tanja.
Du bist 1975 in Kassel geboren, Sternzeichen Zwilling, hast einen 6 Jahre älteren Bruder und eure Eltern sind zu Anfang deines Lebens alle 2 Jahre mit euch umgezogen. Nach Stationen in Dortmund und Bad Homburg zogt ihr schließlich 1979 nach Essen, wo dein Vater als Manager in der Energiebranche tätig war und wo deine Eltern und dein Bruder noch heute leben. Von 4 bis 19 war also Essen deine Heimat. Du warst aber kein Kind der damals dort ansässigen Bergmänner und Stahlarbeiter, die, weil Kohle und Stahl kein Geschäft mehr waren, vor gigantischen Veränderungen standen und um ihre Jobs fürchteten. Du wohntest auch nicht in diesen tristen Zechensiedlungen, wo der Kohlestaub die Wäsche im Garten dunkel färbte. Du hattest das Glück, in einer privilegierten Welt aufzuwachsen oder in einem privilegierten Zuhause aufzuwachsen. Wie prägend war für dich denn eine solche Kindheit und Jugend im Ruhrgebiet der 80er Jahre? Hast du denn schon früh gespürt, dass da doch noch da draußen so eine andere Welt ist? Also eine andere als die deine?
Also damit sind wir ja schon groß geworden, dass es diese andere Welt gab. Aber ich würde eigentlich sagen, dass ich irgendwie in so einer Blase aufgewachsen bin. Denn ich weiß noch, als wir nach Essen gezogen sind, meine Eltern hatten, also beziehungsweise meine Mutter, die hat geweint, als sie hörte, es geht ins Ruhrgebiet, weil das Ruhrgebiet hat halt auch so einen schlechten Ruf. Und irgendwie ist man so mit diesem Kohleruß und so, mit dem schlechten Image so immer wieder konfrontiert worden. Aber eigentlich war es ja wunderschön. Also ich fühle mich auch heute noch als ein Kind des Ruhrgebiets, hatte aber in der Tat dadurch, dass es uns irgendwie recht gut ging und wir am Rand von Essen wohnten, im Essener Süden und da wirklich also auch viel Natur um uns herum haben. Es gibt ja auch diesen wunderschönen Baldeneysee und die Wälder und so. Ich würde mal sagen, war das eher das Ruhrgebiet Light, was ich so erlebt habe. Aber trotzdem, es schlägt also auch in meiner Brust. Also wenn ich das Bergmannslied höre, Glück auf der Steiger kommt, dann ist das schon, dann tut das schon was mit mir.
Aber wie war das in der Schule? Habt ihr da, war das so ganz durchgemischt? Oder würdest du sagen, nee, also da gab es eigentlich nicht wirklich Berührungspunkte zu dieser anderen Welt?
Also es gab in meiner Zeit in Essen eigentlich nicht mehr diese typischen Arbeitersiedlungen und dann die Manager, die Ruhrbarone, das ist ja noch irgendwie so ein Mythos, mit dem wir auch groß geworden sind, aber so habe ich das eigentlich gar nicht mehr erlebt. Ich würde schon sagen, es war etwas durchmischter. Aber klar, ich galt halt schon immer so ein bisschen als das Vorstandstöchterchen in der Klasse, das schon.
Mhm. Und hast du darunter gelitten? Nee. Oder hast du, war das für dich eigentlich kein Problem?
Es war kein Problem, weil es war für mich etwas Natürliches, so aufzuwachsen, weil ich hatte halt einen sehr fleißigen Vater und irgendwie war das dann halt so die Frucht seiner Arbeit, dass er halt einen tollen Job hatte. Und ich würde mal sagen, ich bin halt in einem sehr leistungsorientierten Elternhaus groß geworden und das gehörte dann dazu und auch irgendwie, das wurde halt von allen auch akzeptiert und ich hatte ein sehr gastfreundliches Elternhaus, so dass wir auch oft Freunde mit nach Hause nehmen konnten und da tat sich viel und das war dann auch für alle irgendwie okay.
Mhm. Deine Mami stammt ja aus einer Hamburger Handelsfamilie. Ihre schwedische Großmutter hatte sich 1936 in deinen Hamburger Großvater verliebt, der damals gerade aus Brasilien zurückkam, wo er 3 Jahre in Rio verbrachte. Deine Mami war deiner Kindheit und Jugend, also so 70er, 80er Jahre, so irgendwie so die geborene Gastgeberin. Damals war das ja noch so, dass man so ein bisschen in gehobeneren Kreisen regelmäßig Gesellschaften veranstaltete. Dein Vater kam aus einem Ärztehaushalt in Kassel und eines Tages, als er so Mitte 20 war, zog nebenan eine neue Familie aus Hamburg ein, mit denen sich seine Eltern schnell befreundeten und er sich schnell in deren Tochter verliebte, nämlich deine Mami. Das heißt ja, dass zu deiner Geburt in Kassel 1975 alle Familien bereits sehr eng miteinander befreundet waren. Und du, deine Großeltern und wahrscheinlich auch deine Tanten, Cousins, Onkel, Cousinen immer so in der Nähe hattest. War das so ein Familienzusammenhalt wie aus dem Bilderbuch?
Also was für mich bildermäßig war, war in der Tat, dass die Großeltern Nachbarn waren, also und sich angefreundet hatten über die Verbindung meiner Eltern, haben sich also die Großeltern mütterlicherseits mit den Großeltern väterlicherseits angefreundet. Aber das war schon bilderbuchmäßig, weil wir halt dann auch irgendwie mit allen vier Großeltern verreist sind und irgendwie das als eine Einheit gesehen haben. Aber jetzt mit den anderen Vettern und Cousinen, dadurch, dass ich irgendwie das jüngste Enkelkind war aus der Familie, war ich dann auch irgendwie so ein bisschen so das Nesthäkchen und hatte nicht den Anschluss, würde ich sagen, so an die Vettern und Cousinen. Kassel war halt dann auch nicht mehr meine Heimat, sondern ich bin halt wirklich da nur zur Welt gekommen und dann durch die vielen Umzüge haben wir uns doch, würde ich sagen, schon sehr abgenabelt von der Großfamilie. Aber ja, die Großeltern, die waren dann doch sehr, sehr präsent in unserem Leben.
Ist auch irgendwie schön, oder? Dass man auch mal wieder so ein bisschen näher zusammenruckt.
Wahnsinn. Also ich meine, ich glaube, das ist die Idealvorstellung. Die wenigsten können ja auch irgendwie gut mit den Schwiegereltern, aber dass das also so harmonierte, das war schon irgendwie was sehr, eine tolle Fügung, die sich da ergeben hatte.
Ja. Und wie war das denn mit so einem 6 Jahre älteren Bruder aufzuwachsen? Ist man da trotzdem irgendwie noch ein bisschen ein Einzelkind?
Ich finde total. Also am Anfang gibt es halt wenig Überschneidungen. Es ist natürlich schön, irgendwie, dass man mal so ein bisschen miteinander spielen kann, aber die Interessen sind andere gewesen. Und das wuchsen wir so erst zusammen in den Teenagerjahren, also als ich dann so 14, 15 war, aber da hatte er dann schon wieder das Haus verlassen zur Bundeswehr. Also es waren, meine Mutter jedenfalls hat das auch immer so gesehen, dass wir zwei Einzelkinder für sie waren. Aber es gab dann natürlich auf der anderen Seite auch kaum Konflikte. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns die Köpfe eingeschlagen haben, sondern es war immer ein freundliches Miteinander. Und es war auch natürlich dann auch, gerade so als wir ein bisschen älter waren, auch schön. Dann hatte ich halt so mit meinen Freundinnen, so die 14-, 15-jährigen Mädels und die 19-, 20-jährigen Jungs. Das war dann irgendwie dann natürlich auch irgendwie schön so als so ein Ausgehen und Anhimmeln und so. Das war toll. Aber ich glaube, optimaler ist es, so wie ich das jetzt heute auch erlebe, wenn die Kinder ein bisschen näher beieinander sind.
Mhm. Und was warst du denn für ein Kind und was warst du für ein Teenager?
Also wofür sicherlich meine Eltern auch immer dankbar waren, dass ich ein sehr fleißiges Kind war, das zieht sich eigentlich durch mein ganzes Leben. Ich würde es mal auch so sagen, vielleicht war ich sowas ein bisschen wie gefallsüchtig. Also ich habe gerne gute Noten geschrieben, um gelobt zu werden, sowohl von den Lehrern als auch von meinen Eltern. Also es gefiel mir zu strahlen und mit Leistungen zu strahlen, ne? Und das hat mich irre motiviert immer. Und das war natürlich schon etwas, was zu Hause mir den Weg etwas leichter gemacht hat, als mein Bruder, der halt wie so ein Junge dann so ist, natürlich ein bisschen fauler ist und dann sind die Noten auch andere. Tut man sich dann ein bisschen schwerer. Also das fiel mir schon sehr leicht. So flog mir halt dann doch auch manches zu. Und also in dem Sinne war ich jetzt, ich war auch nie irgendwie ein besonders wilder Teenager, das überhaupt nicht. Also ich würde mal sagen, ich war ein recht folgsames Kind, fleißig und habe den Eltern eher Freude gemacht als Kummer, ja.
Und auch als Teenager nicht plötzlich ein Punk.
Nee. Also ich bin nicht richtig ausgeflippt. Ich musste mich dann natürlich schon, musste mir ein Stück weit meine Freiheiten auch doch auch erkämpfen. Also es gab schon enorme Konflikte. Es gab einen Unterschied bei meinem Bruder und mir, zum Beispiel abends ausgehen. Für meinen Bruder, der durfte natürlich mit dem Fahrrad nach Hause kommen und der durfte auch länger ausgehen. In demselben Alter, in dem ich war, galten da andere Regeln. Ich war halt die Tochter und ich musste halt abgeholt werden. Ja, die hatten sich immer furchtbare Sorgen gemacht und ich musste mir da meine Freiheiten wahnsinnig erkämpfen. Und darüber gab es schon auch viel Streit. Aber das Gute war halt, dass die Schule immer funktionierte.
In den 70er Jahren kam es ja auch immer wieder zu Entführungsfällen. Wie besorgt waren denn deine Eltern um dich und natürlich vielleicht auch um deinen Bruder? Weil da hat das ja nichts mit Mädchen oder Junge zu tun. Und hattest du selber in dieser Zeit auch manchmal Angst, entführt zu werden?
Also es gab in unserem Fall jetzt nie eine konkrete Angst, entführt zu werden. Es gab jetzt nie so einen richtigen Verdacht, der sich uns so annäherte, aber es war halt doch irgendwie sehr real, weil das halt im so gerade, also auch mein Vater kam ja aus der Energiebranche und in der Nachbarschaft wohnten halt auch viele Manager von RWE und damals Feber, heute E.ON und so, da gab es Wachleute halt rund um die Uhr und es gab halt auch Entführungsfälle in der Nachbarschaft. Also insofern mit dieser Angst sind wir auch groß geworden und die habe ich auch ein Stück weit eigentlich bis heute noch. Ich bin auch ein sehr vorsichtiger Mensch und einmal bin ich tatsächlich dann auch überfallen worden. Das war dann in Köln. Da war ich Anfang 20, gerade im Studium. Und es war an einem Maiabend, war noch gar nicht richtig dunkel, um 9:30 und ich hatte eine Freundin zu Hause abgesetzt, um selber nach Hause zu fahren in meine Studentenbude. Und an der Ampel sprang mir ein bewaffneter Typ ins Auto. Und ich weiß nicht, ob es halt auch daher kommt, dass wir so ein bisschen darauf irgendwie sensibilisiert worden waren in unserer Kindheit. Aber ich wusste in dem Moment, als ich die Türklinke hörte, jetzt passiert was. Und der sprang halt rein und sagte, fahr los. Und dann habe ich gesagt, Geld, bitte mein Geld, bitte meine Kreditkarte, sollen wir zur Bank fahren? Und er sagte, nein, fahr mit mir zur Autobahn. Das war halt mitten in Köln. Und dann habe ich halt gesagt, ich kann nicht mit dir zur Autobahn fahren. Meine Eltern warten auf mich zu Hause. Also es war halt automatisch sofort diese Verbindung, die ich zu meinen Eltern nach Essen geschlagen habe. Die haben natürlich nicht auf mich zu Hause gewartet, aber es war halt immer so, wir sind so mit dieser Vorsicht aufgewachsen. Und ich bin dann losgefahren mit diesem Typen im Auto, der die Waffe halt auf mich hielt und so eine Kapuze übergezogen hatte. Und habe auf den eingeredet und er hat immer gesagt, die sind hinter mir her. Dann habe ich gesagt, ich kann da vorne auf den Parkplatz fahren und dann nimmst du mein Auto und ich steig da aus. Und so ist das dann auch hat sich das dann auch tatsächlich aufgelöst. Und Wahnsinn, ich habe da jetzt irgendwie echt lange nicht drüber gesprochen. Es ist heute noch beeindruckend, wie der Kopf funktioniert in so einer Situation, wo man auf einmal Angst um sein Leben hat. Und mir war in dem Moment bewusst, als er sagt, wir fahren jetzt zur Autobahn, dass ich dann selber ja auch die Kontrolle verliere. Da hätte ja dann alles passieren können. Es hätte eine Entführung, eine Vergewaltigung, wunderbar passieren können, einmal mit so jemandem auf der Autobahn zu sein. Und darum war es mir das Wichtigste, ich muss jetzt hier raus. Und das hat halt, der Kopf hat halt funktioniert, auch in der größten Stresssituation, die man sich vorstellen kann. Und das hat, glaube ich, auch irgendwie viel damit zu tun, dass wir mit dieser Vorsicht so aufgewachsen sind.
Aha. Ja, und wie ging es dann weiter? Du bist dann ausgestiegen?
Ich bin ausgestiegen und ich habe mich gar nicht mehr getraut, mich umzudrehen. Ich bin einfach gerade ausgelaufen, auch wie versteinert und bin dann zu einem, der hatte mir natürlich noch gesagt, du darfst auf keinen Fall die Polizei rufen. Und ich hatte natürlich auch Angst, irgendwie mich dort bemerkbar zu machen, dass er das sieht. Also ich sah zum Beispiel da ein Taxi stehen in unmittelbarer Entfernung und habe mich aber nicht getraut, auf diesen Taxifahrer zuzugehen, sondern ich bin einfach weitergelaufen und dann zu einem Freund, der in der Nähe wohnte, und habe dort geklingelt und der hat nicht aufgemacht. Und dann habe ich da angefangen zu weinen und bin da zusammengebrochen, gezittert. Und da habe ich dann ein Taxi genommen und habe mich dann zu einer Freundin bringen lassen. Die wollte mich erst nicht reinlassen, weil die sagte, ich liege schon im Bett. Jetzt habe ich gesagt, mach auf und so. Und dann sind wir halt zur Polizei und das hat halt Stunden gedauert, irgendwie, bis ich dann halt das auch alles so zu Protokoll gegeben hatte. Und was dann eigentlich bemerkenswert war, also zuerst hatte man mir bei der Polizei das gar nicht so geglaubt, weil das war jetzt in den 90er Jahren und das waren so Geschichten wie in Detroit, Hijacking on the Highway, dass dir jemand irgendwie ins Auto springt und dich entführt. Ne? Und das wurde halt im Polizeipräsidium Köln in den 90er Jahren nicht ernst genommen. Und am nächsten Morgen rief ich meine Eltern an, um denen das zu sagen, dass sie sich bitte nicht aufregen mögen, es ginge mir gut, Folgendes wäre passiert. Und die waren wirklich dann, eigentlich waren sie gerade auf dem Weg zum Düsseldorfer Flughafen, um irgendwo hinzufahren. Und sie standen dann 30 Minuten später bei mir in Köln vor der Tür Und dann habe ich denen das halt alles erzählt. Und mein Vater hat sich natürlich wahnsinnig aufgeregt, dass die mir das nicht geglaubt haben bei der Polizei und hat dann auch mit denen gesprochen. Und dann rief die Polizei auch bei mir an und sagte, ich hätte sogar eine Zeugin. Es war also in dem Moment, als dieser Typ bei mir ins Auto gesprungen ist, hat das Auto hinter mir das beobachtet und die Dame im Auto hinter mir hat das sofort 110 angerufen und das durchgegeben mit Kennzeichen und alles. Aber es hat über 24 Stunden gedauert, bis diese Meldung irgendwie bei der Polizei verarbeitet worden war.
Unfassbar. Ja. Aber hat man denn jemals gefasst?
Ah, ja, ja. Oh ja, den hat man gefasst eine Woche später bei einer Verfolgungsjagd in Köln auf den Kölner Ringen in meinem Auto. Da wurde halt das Kennzeichen dann halt gemerkt, dass das der gestohlene Wagen war. Und den Typen hat man dann gekriegt und der war tatsächlich gerade aus dem Gefängnis entlassen worden, aber aus der Jugendhaft. Also der war erst 17. Ich hatte den so ein bisschen älter eingeschätzt und saß wegen eines bewaffneten Raubüberfalls und wegen eines Sexualdeliktes hatte der schon in Jugendhaft gesessen. Und es gab dann eine Vernehmung und der war überhaupt nicht vernehmungsfähig. Also ich sollte irgendwie als Zeugin dann aussagen und der kam dann in eine geschlossene Anstalt am Ende des Tages. Was aus dem geworden ist, weiß ich natürlich nicht.
Dein Auto hast du dann wieder gesehen?
Das war ein Schrotthaufen. Ich bin dann tatsächlich zu dem Abschleppdienst hingefahren, weil ich damals hatte ich noch einen Kassettenrekorder mit selbstbespielten Kassetten, wie das so war. Und bin dann in dieses Auto gegangen, das total vermüllt und habe nur meine Kassetten da rausgeholt. Mhm. Und das wollte ich nicht
wieder
sehen.
Kann ich mich gerade auch noch dran erinnern. Da war doch auch immer dieser Tape-Salat, wo man das Tape da irgendwie immer so...
Ja, und dann mit dem Fingernagel quasi wieder aufziehen musste.
Jetzt, wo du es sagst. Aber würdest du sagen, so ein traumatisches Erlebnis, denn es ist ja eins, wenn es um Leben und Tod geht, kriegt man das jemals so wirklich wieder aus sich raus?
Ach, ich finde schon. Also am Ende des Tages ist mir ja nichts passiert. Das muss man natürlich sagen. Es waren traumatische Sekunden, als ich irgendwie dachte, das war's. Das spielte sich wirklich innerhalb von Sekunden alles so in meinem Kopf ab, was passieren kann oder irgendwie auch so eine Rückschau. Aber es waren ja innerhalb, dieses Ganze dauerte 3 bis 5 Minuten sowas in der Ecke. Ne? Also ab dem Moment, wo der bei mir eingestiegen ist, bis zu dem Parkplatz. Ich habe die Waffe nicht gespürt, das fand ich immer ganz wichtig, dass der hat die mir nicht an die Seite gehalten oder so. Ich habe die nicht gespürt und es irgendwie, also ich finde, dass ich das total verarbeitet habe. Das war halt einfach ein Riesenschock. Aber es hat mich auch noch vorsichtiger gemacht und aufmerksamer gemacht, als wir ohnehin schon waren.
Vielleicht auch stärker.
Und ich finde auch mal, ich habe mein Soll schon erfüllt mit Kriminalfällen.
Das stimmt. Du bist ja seit deinem 14. Lebensjahr jährlich in den Sommerferien in England auf die sogenannte Summer School gegangen. Das heißt, während die Schüler der Elite-Internate wie zum Beispiel Eton Ferien machten, fand dort für Gastschüler aus dem Ausland so ein Lernprogramm oder Sprachprogramm statt. Fühltest du dich damals so ein bisschen wie zwangsversetzt? Also ich habe mal so darüber nachgedacht, weil ich hätte, glaube ich, mit meinen Eltern nie mehr im Leben geredet, wenn die mich in den Sommerferien nach England geschickt hätten, anstatt mich nach Ibiza mitzunehmen und ich schön am Strand brutzeln kann. Also wie war das denn für dich? Weil du warst ja nicht nur einmal, sondern du warst ja...
Nee, also das erste Mal war in der Tat so ein bisschen strafversetzt oder zwangsversetzt, wie du es sagst. Ich hatte zu der Zeit einen Freund, meinen ersten Freund, da waren meine Eltern nicht so ganz einverstanden mit. Und die haben sich gedacht, das Kind muss jetzt erst vielleicht auch irgendwie erstmal auf andere Gedanken kommen und jetzt mal irgendwie richtig auf Schiene gesetzt werden. Und ich bin zunächst etwas widerwillig, glaube ich, auf die erste Summer School gegangen. Es dauerte aber wenige Tage, dass ich dort eines Besseren belehrt wurde. Es war nämlich, bis heute sind das mit die besten Zeiten gewesen, das total prägende Jahres. Also so albern, wenn man als Ende 40-Jährige über die Zeiten, die Sommerferien als Teenie spricht. Aber das hat mich halt wirklich geprägt. Und ich habe tatsächlich auch noch Freundschaften aus dieser Zeit in Spanien. Vor allen Dingen, wo wir uns immer noch schreiben, in Norwegen. Wenn ich also auch zum Drehen für meine Dokus unterwegs bin, dann melde ich mich bei meinen Schulfreunden aus den England-Zeiten und dann sehen wir uns noch. Also es waren wahnsinnig prägende Zeiten und das waren so die ersten Schritte in die Freiheit für mich.
1994, als du dann 19 warst, hast du in Essen dein Abitur gemacht und daraufhin 5 Jahre in Köln BWL studiert. Wieder bist du in allen Semesterferien nicht an den Strand, sondern hast fleißig dreimonatige Praktika bei Unternehmensberatungen in München, London, Madrid und Buenos Aires absolviert, sowie ein Semester, also ein ganzes Semester in Mailand studiert. Buenos Aires wurde zu deinem Sehnsuchtsziel. Anschließend, als du 2000 dann deinen Abschluss machtest, also deinen Studienabschluss, hast du dann deinen ersten Job bei einer Unternehmensberatungsfirma angetreten. Und da hattest du das Glück, dass die jemanden mit guten Spanischkenntnissen suchten, weil sie brauchten jemanden, der für ein Jahr nach Buenos Aires gehen kann. Dann haben sie natürlich dich ausgewählt. Warum diese große Liebe und Leidenschaft für Buenos Aires? Also ich war zweimal dort in meinem Leben, einmal beruflich, einmal privat, und mich hat es nie gepackt.
Ach, erstaunlich. Also zunächst einmal, es musste Buenos Aires sein, ohne dass es irgendeine Verbindung dahin gab. Von meiner Familie war noch nie jemand vorher in Buenos Aires gewesen, aber ich hatte mir das sehr in den Kopf gesetzt, weil nach London und Mailand und Madrid musste es dann noch etwas mehr sein, und ich wollte auch ein bisschen was anderes machen als dass die anderen, mich also irgendwie so ein bisschen freischwimmen da von dem, was man damals so als BWL-Student so gemacht hatte. Und durch das, meine Liebe zu Spanien und meine Spanischkenntnisse, dachte ich, es muss Südamerika sein, und dann dachte ich, Argentinien, das ist Südamerika vielleicht für Einsteiger. Und dann hatte ich halt so ein bisschen über Argentinien auch gelesen, und dann dachte ich, das fängt an, mir richtig gut zu gefallen, und ich habe es mir erstmal in den Kopf gesetzt. Und ich wurde in keiner Sekunde enttäuscht von dem, was ich mir unter Buenos Aires und Argentinien vorgestellt hatte, weil ich da also erstmal, man kommt in diese Stadt und sie hat einen so morbiden Charme. Sie ist wunderschön. Und dann wurde ich halt immer so, ich wurde so wahnsinnig herzlich empfangen davon Menschen, die mich also auch direkt immer irgendwie auch zu sich immer nach Hause eingeladen haben. Also wenn ich irgendwelche jungen Leute kennenlernte, die mich dann auch zu ihren, die wohnen ja dann auch oft lange noch bei ihren Eltern da, zu ihren Eltern mit nach Hause genommen haben und ich dann also auch mit bei denen am Abendessenstisch saß. Und ich habe das total genossen, wie ich dort aufgenommen worden war in Argentinien. Und dann ging halt so diese Zeit auch los, dass ich das Land immer mal reisen konnte. Und es war nicht nur Buenos Aires, und es ist, sondern es ist von einer Schönheit. Der Norden Argentiniens, Salta, da am Fuße der Anden und diese Farben und in Patagonien. Also ich kann gar nicht aufhören zu schwärmen. Es gibt, und es gibt auch noch so vieles, was ich gar nicht gesehen habe von Argentinien und was mir also auch noch ein dringendes Anliegen ist, wo ich noch unbedingt hinreisen möchte und was ich gerne meiner Familie zeigen möchte. Aber ja, es sollte Argentinien sein. Es spielte natürlich dann auch einen Grund, dass ich dann irgendwie, nachdem ich das erste Mal dort war, während des Studiums noch zum Praktikum, und dann das zweite Mal dorthin geschickt worden war. Ich hatte mich natürlich auch schon verliebt in einen Argentinier.
Wollte ich gerade sagen, da muss doch ein Mann dahinter stecken.
Ja, und das hilft im Übrigen auch. Also dadurch habe ich halt dann auch recht gut Spanisch gelernt. Denn wenn man dann auch noch verliebt ist in dieser Sprache, dann hilft das irrsinnig, ja.
Aber warum bist du nicht dort geblieben? Hast du dich dann doch entliebt? Also vom Land und vom Mann?
Also vom Mann habe ich mich entliebt, aber vom Land nie. Ich bin zunächst einmal, musste ich zurück, weil mein Projekt abgelaufen war. Also ich hatte halt 2000, 2001, wurde ich richtig gehend dorthin geschickt und musste dann zurück hier zu meiner Düsseldorfer Firma.
Aber du hättest ja vielleicht dir schon andere Verbindungen aufbauen können und hättest vielleicht sagen können, das ist mein Land, da will ich einfach leben.
Ja, absolut. Aber ich bin jetzt niemand, der so das Risiko sucht oder das Abenteuer und so, sagen wir mal so planlos, ich steige jetzt aus und gehe nach Argentinien, Freunde. Das nicht. Und das war auch, das hätte ich auch meinen Eltern nie angetan. Das war auch die größte Furcht meiner Eltern, dass ich mich halt dann in einen Argentinier verliebe und dann sage, der ist es und ich bleibe für immer da. So ist es ja Gott sei Dank nicht gekommen. Aber ich hätte es mich auch nicht so ohne weiteres getraut. Mein Traum war immer schon mal vielleicht eines Tages irgendwie so zur Hälfte dort, zur Hälfte hier. Dazu gehört natürlich auch ein größeres Portemonnaie. Aber träumen kann man ja. Aber es hätte immer für mich gerne auch ein zweiter Standort sein können, ja. Mhm.
2002 hatte ich dann die Karriere in der Unternehmensberatung nicht mehr so wirklich interessiert. Du wolltest lieber sowas ganz Besonderes und Ungewöhnliches tun und hast dich entschlossen, dir so mal eine Auszeit zu nehmen und in Südspanien bei der Weinernte zu helfen. Was war denn ausschlaggebend für dieses Bedürfnis, etwas anderes zu tun? Also nicht unbedingt für die Weinernte, aber überhaupt so ein bisschen auszubrechen. Hattest du dich bei deiner Studien- und Berufswahl so getäuscht? Oder hattest du noch gar nicht so wirklich gewusst, wer du eigentlich bist?
Wahrscheinlich Letzteres. Ich habe da noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Also es gab für mich eigentlich so, in dem Umfeld, in dem ich groß geworden bin, gab es Kaufleute, Mediziner und Juristen. Also insofern war auch, ich hatte gar nichts anderes auf dem Schirm. Ich habe im Übrigen auch sehr gerne BWL studiert. Also ich kann das auch immer jedem empfehlen, weil sobald man ein bisschen Mathe kann und nicht genau weiß, was man machen soll, ist das ein super Studium Generale. Also ich hatte halt auch nicht so irgendwie herausragende Begabungen oder Berufungen, dass ich in eine bestimmte Richtung gehen musste. Aber ich, wie gesagt, das Studium hat Spaß gemacht, die Praktika haben Spaß gemacht und dann der Job hat im Prinzip mir auch viel Freude gemacht. Aber irgendwie dachte ich, es kann es ja jetzt noch nicht gewesen sein. Ich war 27 und es gab so, das war eine amerikanische Unternehmensberatung, in der Zeit gab es das auch schon, da wurden so Sabbaticals gemacht. Das heißt, man nahm sich eine Auszeit. Und dann dachte ich, oh, das mache ich jetzt auch und ich bin ja noch jung genug und kann ja noch mal irgendwie mal was Lustiges erleben. Und so kam das mit der Idee, dass ich unbedingt zu dieser Weinernte wollte, nebenbei bei der Familie eines Spaniers, den ich in meiner Summer School in England kennengelernt hatte. Aber dazu ist es am Ende dann doch gar nicht gekommen. Ich hatte zu der Zeit, machten Freunde von mir gerade ihre Dokumentarfilmfirma auf. Ich kannte die Jungs aus dem Studium.
Also hier in Köln?
Hier in Köln, ja. Und die haben mir erzählt, sie hätten ihren ersten großen Auftrag. Und das war ein Dreiteiler über die Schlacht von Stalingrad. Und ich hatte immer ein großes Interesse an Geschichte. Und dann dachte ich, oh, vielleicht könnte ich da ja so ein bisschen mithelfen. Und dann habe ich sie angerufen, habe gesagt, wie wäre es denn, also ihr braucht mir ja auch nichts zu bezahlen oder so. Ich kann jetzt auch nicht einen Mehrwert stiften. Aber kann ich ein bisschen recherchieren für euch und euch zuarbeiten und nicht bezahlen? Darauf haben die sofort gezuckt, weil die hatten gerade diese Firma gegründet. Und dann habe ich halt tatsächlich die Weinernte verschoben, um 3 Monate bei dieser Produktionsfirma hier in Köln mit zu recherchieren über die Schlacht von Stalingrad. Naja, und dann habe ich die Weinernte abgesagt, um den gesamten Sabbatical zu nutzen, um an dieser Produktion über Stalingrad mitzuarbeiten. Und dann musste ich zur Unternehmensberatung zurück. Und dann habe ich gemerkt, das geht nicht mehr. Ich hatte quasi Blut geleckt, wie spannend das ist, ein Leben abseits von Jura, BWL und Medizin. Und halt der Kontakt, den ich hatte dann zu Veteranen, ich wurde also darauf abgestellt, such uns doch mal alte Stalingrad-Kämpfer. Und ich habe dann halt also Veteranen gesucht und die dann auch besucht oft. Und diese Geschichten von denen gingen mir also unheimlich ans Herz. Und dann dachte ich, ich kann jetzt nicht mehr zur Unternehmensberatung zurück. Und so bin ich dann halt zu dieser Dokumentarfilmfirma hingegangen von meinen Freunden, die Firma Broadview, für die ich heute noch arbeite, und habe gesagt, kann ich bei euch arbeiten.
Und hast du denn in dieser Wandlung auch irgendwo deine Eltern konsultiert? Also hast du gesagt, die müssen mir irgendwie helfen, die müssen mich beraten. Oh Gott, was soll ich tun? Weil schließlich bist du ja von diesem, also ich sag mal, von dieser Betriebswirtlerin jetzt hier plötzlich beim Film gelandet. Wie fanden die das denn?
Also ich glaube, die haben sich in erster Linie, also ich habe die natürlich konsultiert. Ich hätte nie was ohne irgendwie Abstimmung mit meinen Eltern gemacht. Ich hätte was gegen den Willen meiner Eltern gemacht. Beziehungsweise ich hätte so lange meine Eltern bearbeitet, bis sie es verstehen. Und das war in diesem Fall auch so. Die haben gesagt, wie kann ich einen Job mit so viel Sicherheit und so viel Aussicht auch auf eine Karriere dran geben, um in die brotlose Kunst einzusteigen. Denn der Dokumentarfilm ist das ja, muss man ja auch sagen. Ne? Also das war, haben die sich jetzt nicht so ganz erschlossen. Auf der anderen Seite haben sie da auch gesagt, gut, du bist 27, inzwischen war ich 28. Du kannst deinen Lebenslauf jetzt nochmal korrigieren. Und wenn du dich täuscht, kannst du ja auch wieder irgendwie zurück auf die Schiene gehen. Also sie haben mir dieses, aus deren Sicht, dieses Abenteuer gestattet. Sie hätten auch nichts dagegen tun können am Ende. Ich war ja nun auch schon alt genug. Aber sie haben es unterstützt und sie haben das dann auch ein Stück weit dann auch so irgendwie mit angefangen mitzuleben. Das war halt, wie gesagt, irgendwie das, was hat Dokumentarfilm in unserer Welt, gab es solche Berufe nicht. Wir haben noch nicht mal einen Journalisten in der Familie, geschweige denn irgendeinen Geisteswissenschaftler. Nichts in der Richtung, ja.
Also es war wirklich Neuland. Aber was, um nochmal auf die Produktionsfirma zurückzukommen, was war es denn genau, was du ihnen trotz Quereinsteiger bieten konntest? Denn schließlich traute man dir schnell auch journalistische Tätigkeiten zu historischen und politischen Themen zu, welche du ja nie studiert hattest. Was war es denn, was dich dann in dem Moment, wenn du rückblickst, ausmachte?
Also vielleicht war es der Biss, den ich hatte, dass ich das unbedingt wollte. Und ich glaube, ich bin ein sehr loyaler, zuverlässiger Soldat, den man also wirklich prima einsetzen kann. An der Front, der halt wirklich auch für die Produktionsfirma unheimlich viel dann so weggearbeitet hat und zuverlässig recherchiert hat. Und es hat sich so ein bisschen gefügt. Also es war dann auch so, der Anschlussfilm, der dann kam nach Stalingrad, war ein Film über Kriegsgefangene in der Sowjetunion, also die Spätheimkehrer, die 1955 durch Adenauer nach Hause gebracht worden sind. Und das waren ja, viele von denen waren ja in Stalingrad. Also es war ja im Prinzip die Fortsetzung dieses Filmprojekts, das mein Debüt so war. Und dadurch, dass ich irgendwie auch so einen Zugang zu diesen Veteranen hatte, habe ich dann halt auch weiter gemacht und weiter für die recherchiert und irgendwann fiel der Regisseur aus. Und dann hieß es dann, mach du doch mal das Interview. Ja, und so ist das dann passiert. Dann auf einmal habe ich dann halt angefangen, selber auch Interviews zu führen. Und was großartig war, diese Produktionsfirma hat also dann auch im Umfeld der Fußballweltmeisterschaft 2006 hier in Deutschland Dokus gemacht über Fußballweltmeisterschaften. Und naheliegend war es dann, also es musste ein Argentinier rangeholt werden, der 1986 und 1990 gegen Deutschland gespielt hatte. 86 hatten die Argentinier gewonnen, 1990 die Deutschen. Und dann hieß es ja jetzt, Julia, du warst doch schon mal in Argentinien, du kannst auch Spanisch. Kannst du uns einen argentinischen Fußballer besorgen und den im besten Fall auch noch interviewen? Und so kam es dazu, dass ich Buruchaga, Jorge Luis Buruchaga heißt er, glaube ich, schon ein paar Jahre her bei mir, interviewt habe. Und das war, glaube ich, auch irgendwie, um den zu zeigen, eine tolle Gelegenheit für mich. Denn ich musste mich ja also nicht nur auf Spanisch da einarbeiten, sondern auch ans Thema Fußball. Also es ist jetzt nicht so, dass der Sport mir so nahe wäre. Weder betreibe ich ihn aktiv, noch verfolge ich das jetzt also so viel. Aber ich bin halt wirklich, ich habe mich da total auch von den Jungs coachen lassen, die mich auf diese Spiele und die Erfolge der Argentinier 86 und 1990 dieses Spiel erklärt haben und die Rolle, die der Jorge Luis Buruchaga damals gespielt hat. Und dann bin ich also dahin und habe wirklich auf Spanisch mit dem ein super tolles Interview geführt und war ganz stolz, als ich dann nach Hause kam, weil es war natürlich total fachfremd für mich. Also ich bin keine Journalistin, ich bin keine Sportwissenschaftlerin, ich bin auch nicht mal besonders sportlich interessiert, ich bin keine Historikerin, eigentlich bin ich gar nichts. Ja, aber ich bin gut vorbereitet gewesen und das ist etwas, was ich bis heute beherzige.
War es denn dann damals schon dein großer Traum, eines Tages eigene Dokumentarfilme zu machen?
Zu der Zeit hätte ich mir das noch nicht zugetraut.
Also auch nicht den Traum zugetraut. Also manchmal ist es ja so, dass man es sich zwar nicht zutraut, aber abends, wenn man so heimlich im Bett liegt.
Also ich habe das total gerne gemacht. Ich bin wirklich von Anfang an auch, obwohl das gar nicht mehr in meiner Arbeitszeit war, nochmal schnell in den Schnitt gefahren, habe geguckt, was die da so machen. Und ich habe das wirklich, wirklich total gelebt und auch geliebt, was die Autoren und Regisseure da gemacht haben. Und ich konnte mir das eigentlich für mich sicherlich vorstellen, hätte es mir aber irgendwie nie getraut, es mich auszusprechen. Das war ja also fast anmaßend, wie gesagt, mit der Ausbildung, die ich hatte, so etwas machen zu wollen wie die. Aber es hat sich halt bei mir so ergeben. Ich hatte tatsächlich noch so ein Schicksalsprojekt, das war die Familie Krupp. Ich komme nun mal aus Essen und hatte also einen besonderen Zugang zu diesem Thema, weil als Essener Kind wachsen wir im Bewusstsein, zumindest war das in den 80er und 90er Jahren noch so, mit der Firma Krupp und dem Vermächtnis der Familie Krupp auf, das Krupp-Krankenhaus und diese hübschen Krupp-Arbeitersiedlungen in der Margaretenhöhe und so. Das gehört alles irgendwie zum Stadtbild und zu unserem Leben dazu. Jedes Kind war schon mal in der Villa Hügel und Alfred Krupp von Bohlen und Halbach war bei uns auf der Schule, also Altschüler bei unserer Schule, auf unserer Schule gewesen. Also es war schon etwas Besonderes. Und dann kam diese Dokumentation für das ZDF über die Familie Krupp und da hieß es dann, Julia, es gibt Nachfahren, die leben in Argentinien. Und das war wieder irgendwie mal ein Stichwort. Macht doch bitte mal klar, ob wir da jemanden kriegen. Und wenn, im besten Fall, dann fahr hin und interview die. Und so kam das, dass ich tatsächlich die Schwester von Alfred Krupp, Waltraud von Bohlen und Halbach, ausfindig gemacht habe in Argentinien. Die war noch nie interviewt worden. Und es war auch die letzte aus der Generation von Alfred Krupp, dem letzten Eigentümer des Unternehmens. Und dann bin ich nach Argentinien geflogen, habe Waltraud interviewt und das war also wirklich, es hat mich so berührt. Die war damals schon in einem gesundheitlichen, einem recht schlechten Zustand. Aber es war also eine so bezaubernde Begegnung und wie sie dann irgendwie auch über die Villa Hügel gesprochen hat, das war ihr Elternhaus. Also für uns ist das ein Museum, aber sie konnte genau erzählen, wie es dann noch irgendwie zwischen den Gängen so gezogen hat wie Hechtsuppe. Und das ist immer eiskalt, dass sie eigentlich diesen Kasten gehasst haben, da zu leben. Dieses Vermächtnis von den Großeltern und die Verwicklung der Familie in den Nationalsozialismus, das hat ja auch was mit dieser Frau gemacht. Und das hat mich schon sehr berührt. Und sie ist auch kurz danach gestorben. Ich war eigentlich die Einzige, die jemals mit Waltraud von Bohlen und Halbach für die Medien gesprochen hat. Und dieser Film war sehr erfolgreich. 2004 oder 2005 war das. Hitlers Manager hieß der Film. Und da war ich auch noch gar nicht die Autorin, wie gesagt, so die Zuarbeiterin. Aber so kam ich halt immer mehr in diese Rolle, mich auch journalistisch einzubringen. Und ich habe es wirklich learning by doing gemacht. Ne? Und irgendwann habe ich meinen ersten Film gekriegt.
2006 hast du ja dann für das ZDF eine erste Doku über Königin Silvia von Schweden in Zusammenarbeit mit einer erfahrenen Autorin gemacht. Es folgte die Doku Königskinder über die Kinder eben von Silvia. Und damals war ja diese Nische, so Experten für Königshäuser beim ARD und ZDF längst besetzt. Also ich habe jetzt nicht auf dich gewartet. Aber für das schwedische Königshaus gab es irgendwie noch keinen etablierten Kenner, was dir natürlich zugute kam. Warum war das eigentlich so? Waren damals den deutschen Fernsehsendern das englische und spanische Königshaus genug der royalen Unterhaltung?
Ich glaube, das war eigentlich gar nicht so, sondern es gibt eigentlich keine Experten, die nur England machen oder nur Spanien. Also es gab halt in Deutschland eine Institution, das war der Rolf Seemann-Eggebert, mehr oder weniger über alle Königshäuser, auch über Schweden berichtet hat, aber irgendwie in einer anderen, hatte einen ganz anderen Zugang dazu und das anders gemacht. Also ich wollte ja auch nicht, es war auch nicht meine Absicht, Expertin zu werden, sondern ich bin da so reingestolpert und die Schweden waren dann halt mein Schicksal. Es war, der erste Film war mit Königin Silvia. Das war halt auch ein Riesenerfolg und dann gab es halt diese Folgeaufträge und bei mir war es immer Schweden, weil der erste Film war Schweden. Es war so mein Einstiegsfilm und die Kollegen im ZDF haben ja, die einen haben dann England gemacht, die anderen an Spanien und Dänemark und so weiter. Aber in Schweden tat sich in dieser Zeit am meisten. Also Victoria hat sich verlobt, Victoria hat geheiratet, Victoria bekam ihr erstes Kind. Die Geschwister von Victoria haben geheiratet. Also im Prinzip jedes Jahr gab es eine neue Nachricht aus Schweden. Und dann gab es immer wieder, oh Mensch, wir brauchen dringend eine neue Dokumentation. Wer macht die? Klar, Julia, weil die hat ja schon die letzte gemacht. Also ich kam da gar nicht mehr raus aus der Nummer. Und dann war es wirklich so, ich hatte irgendwie schon 4 Schwedenfilme gemacht und im Jahr 2010, als die Victoria dann heiratete, da habe ich zu meinem damaligen Chef im ZDF, Guido Knopp, gesagt, Guido, ich muss in die Sendung, wenn das ZDF die Hochzeit überträgt von der Victoria, ich muss in diese Sendung, weil ich habe jetzt 4 Filme über die gemacht, ich weiß alles. Und ich muss das auch immer irgendwie loswerden. Es wollte ja zu Hause irgendwie keiner hören, was ich alles irgendwie über die zu sagen hatte. Und im Freundeskreis eigentlich auch nicht. Und in den Filmen konnte ich auch immer nur 45 Minuten. Also dachte ich, Mensch, so eine 4-Stunden-Sendung, das wäre mal optimal. Ne? Um einfach mal auch so zwischendurch ein paar Informationen zu platzieren, die ich sonst nicht so unterbringe. Und dann hatte ich halt innerhalb des ZDFs so ein Vorstellungsgespräch bekommen. Ja, aha, Sie wollen also bei uns in die Sendung. Und ja, was wissen Sie denn so? Und dann hatten wir halt so ein, war richtig so ein kleines Bewerbungsgespräch. Und der Guido Knopp hatte das halt nur für mich eingetütet, dass ich mich da vorstellen darf. Aber ich habe dann also wirklich die Einladung bekommen, mich in Stockholm mit ans Set zu setzen und dann diese Hochzeit zu kommentieren. Und das war dann quasi mein Eintritt ins Expertentum, denn es hatte offenbar ganz gut funktioniert. Aber ich finde es immer ganz wichtig, ich verdiene ja mein Geld nicht als Expertin, sondern tatsächlich übers Filmemachen. Ne? Also beim Filmemachen bin ich halt so viel vor Ort, dass ich halt auch so viel miterlebe und dann übers Drehbuch schreiben und übers Recherchieren und so, dass ich halt dann doch sehr im Thema drin bin. Und dann, wenn ich dann die Gelegenheit habe, als Expertin noch drüber zu sprechen, das ist für mich halt dann optimal auch super schön.
Deine Karriere als Dokumentarfilmerin weitete sich ja dann sehr schnell aus. Nun waren es auch die Dynastien wie Thyssen und Hohenzollern, über die du ja mit viel besonderem Gespür und Expertise den Zuschauern so einen klareren Blick auf deren Historie und Welt ermöglichst. Es folgte dann ab 2012 auch das spanische Königshaus mit Dokus über Juan Carlos, König Felipe, das Ehepaar Felipe und Letizia und 2014 dann die Doku Beruf Königin über Letizia. Wie sagt man eigentlich? Letizia? Oder?
Also auf Deutsch sagen wir Letizia, auf Spanisch Letizia. Aber es war 2019, aber ist egal.
Ne? Achso, ja, 2019. Okay, diese Doku, wo du sie ja nach Mosambik und Rom und auch ins spanische Landesinnere begleiten durftest, um sozusagen so ein bisschen ihr Daily Business zu dokumentieren. Im Fokus lag in den vergangenen Jahren bei dir in der Karriere natürlich hauptsächlich Schweden, England, Spanien und Monaco. Und über alle diese Königshäuser hast du natürlich eigentlich schon berichtet und kennst dich aus. Zuletzt ja auch die für mich sehr berührende Doku über König Charles. Die Berichterstattung zum Beispiel über Königin Elisabeth und ihren Tod hast du ja auch schon Jahre vorher akribisch vorbereitet. Man wusste ja ein bisschen, umso älter sie wurde, was da so naht. Du bist also, würde ich jetzt mal frech behaupten, so die Königshausexpertin überhaupt. Deine Filme sind sehr erfolgreich und werden auch in anderen Ländern gesendet. Was fasziniert dich denn so an der Monarchie? Weil die eine Sache ist ja, da so reinzurutschen und dann macht man das halt mal so. Aber die andere Seite ist ja auch, dass man es eben dann auch immer weitermacht und mit so viel Leidenschaft auch macht. Und meine zweite Frage wäre, glaubst du an ihre Zukunft?
Also was mich fasziniert, es sind alle Zutaten da, die ich brauche, um eine schöne Geschichte zu erzählen. Also man hat so ein bisschen Landeskunde, man hat Geschichte, man hat ein bisschen Politik und man hat vor allen Dingen Familie, eine Familiendynastie mit allen ihren Schattenseiten und mit Höhen und mit Tiefen. Also es ist alles da und auch persönlichen Dramen und persönlichen Glücksmomenten und natürlich dann auch immer wird dieser Märchencharakter halt auch von vielen immer genannt. Klar, so eine Hochzeit, wenn dann so eine Bürgerliche in die Königsfamilie einheiratet. Also es ist alles da, um eine schöne Geschichte zu erzählen. Das ist so das eine. Aber wenn ich dann halt auch mir diese Monarchien näher angucke, es ist schon wirklich bewundernswert, wie die ihre Rolle wahrnehmen. Denn das ist ja keine einfache Rolle. Das ist ja auch nirgendwo mehr in der Verfassung festgeschrieben, was so ein König oder vor allen Dingen so eine Königin als Ehefrau, ich sage jetzt mal eine Letizia zum Beispiel oder eine Maxima, was die zu tun oder zu lassen haben. Die sind ja eigentlich nur First Ladies. Also deren Rolle ist überhaupt nicht vorgegeben. Und was die tun, um diese Rolle auszufüllen, einmal um dieser Monarchie auch einen Nutzen zu geben, einen Sinn zu stiften und auch eine Berechtigung zu haben. Und ich finde, sie haben eigentlich einen ganz guten Weg gefunden, um dieses total althergebrachte Königtum in unsere heutige Zeit zu übersetzen, indem sie halt sich wirklich auch als Galionsfiguren hergeben für Themen, die halt sonst nicht auf die Tagesordnung kommen. Also ein Beispiel ist zum Beispiel Königin Letizia und die seltenen Krankheiten. Die sind halt so selten, diese Krankheiten, dass es überhaupt gar kein Forschungsaufkommen dafür gibt und dass die gar keine Lobby hatten. Und seitdem Letizia das macht, seit ungefähr 10, mittlerweile 15 Jahren wahrscheinlich, ist das ein Thema richtig auf der Tagesordnung. Und bei den Vereinten Nationen wird darüber gesprochen. Also es ist halt etwas, sie können was bewegen. Und das ist etwas, was mich dann doch auch einfach sehr beeindruckt. Ich finde, dass diese Generation Könige und Königinnen einfach sehr viel aus ihrer Rolle machen. Und ich finde es auch erstaunlich, die wenigsten haben sich ja darauf gefreut, König zu werden. Also weder Karl Gustav noch Willem Alexander oder noch die Queen. Aber sie haben es alle akzeptiert und alle, finde ich, auch immer irgendwie das Beste daraus gemacht. Und das ist schon sehr beeindruckend. Und ich glaube, wenn die das so weitermachen, dann hat die Monarchie in den Ländern auch eine Zukunft. Denn sie fahren mit der Monarchie, so wie sie jetzt ist, besser, als wenn sie keine hätten. Also auch die Monarchiekritiker sagen dann immer, es kostet so viel und es ist undemokratisch. Tja, und das Gegenargument ist dann immer, also undemokratisch ist es natürlich, weil das Staatsoberhaupt in diese Rolle geboren wird und nicht reingewählt wird. Aber er kann im Prinzip jederzeit ja abgewählt werden. Also er ist abschaffbar, der König von Norwegen oder der König von Schweden. Insofern ist es ist ja demokratisch legitimiert. Und das andere Argument ist der Kostenfaktor, die Rechnung geht halt auch nicht auf. Also einen Bundespräsidenten muss man auch bezahlen und die Schlösser, die werden ja auch nicht dann abgerissen, sondern der Betrieb läuft ja auch weiter, ob das jetzt nun eine Monarchie ist oder eine Republik. Und die haben doch, also gerade auch die kleineren Nationen, haben doch einen sehr großen Nutzen davon. Und auch in einem Land wie Belgien oder in einem Land wie Spanien ist der König doch jemand, der dieses Land wirklich einen kann. Also natürlich wird er auch gerade von den Separatisten in Spanien oder auch in Belgien kritisiert, weil er das Symbol der Einheit ist. Aber in so Ländern, wo es halt sehr viel Schwarz und Weiß gibt, da bekleidet die Königsfamilie eine Rolle, die ist dazwischen. Und das ist nämlich, die besetzen das Grau. Und das ist, glaube ich, etwas sehr Wichtiges, grau sein zu können. Und das können die. Mhm.
Ja, wie du schon sagst, wird ja auch oft dieser Reichtum des Königshauses und was die Monarchie den Steuerzahler kostet, sehr kritisch hinterfragt. Andererseits bringt ja die Monarchie durch Tourismus und Souvenirs dem Staat auch sehr viele Steuereinnahmen. Also ich glaube in Millionen oder vielleicht sogar in Milliardenhöhe, kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ja auch ein wichtiger Punkt ist.
Absolut. Und wenn ich denn da noch kurz was zu sagen darf, also nicht nur jetzt quasi das, was sie also dadurch auch direkt messbar erwirtschaften, sondern auch so als Türöffner. Also dänisches Königshaus zum Beispiel. Frederik und Mary, die reisen ein, zweimal im Jahr mit einer riesen Wirtschaftsdelegation nach Indien oder irgendwohin ins Ausland. Und da werden in deren Windschatten werden Geschäfte gemacht. Und das geht halt einfacher, wenn man einen Kronprinz und eine Kronprinzessin hat, als wenn es ein Minister ist im grauen Anzug. So ist das einfach.
Also du würdest schon sagen, das wäre jetzt meine Frage gewesen, dass die Monarchie ihr Geld wert ist.
So wie sie das jetzt machen, ist sie das. Sie haben ja auch alle ein bisschen abgespeckt, ihren Kostenapparat runtergefahren. Das ist auch wichtig. Sie haben ihre Zahlen offengelegt, ist auch wichtig. Also sie passen sich natürlich auch an diese Zeiten an. Sie öffnen ihre Schlösser. Das passiert ja auch in England jetzt gerade, so nach dem Thronwechsel. Das ist wichtig. Also sie können nicht mehr auf dem hohen Ross sitzen. Das geht nicht mehr.
Und wo macht die Monarchie deiner Meinung nach grundlegende Fehler?
Tja, Mensch, da hast du mich aber jetzt an einem Punkt erwischt. Manchmal finde ich das schwierig, also sie wird ja immer gerechtfertigt, dass sie vereinbar ist mit der Demokratie, weil das Staatsoberhaupt halt komplett unpolitisch ist. Ich frage mich manchmal, ob so ein Staatsoberhaupt nicht dann doch auch ein Mandat haben sollte, mal auf den Tisch zu hauen. Und das kann ein König nicht oder eine Königin kann das nicht. Das ist einem Präsidenten dann doch eher möglich, weil er halt dann auch abgewählt werden kann oder nicht nochmal neu gewählt werden kann. ich denke manchmal, ob dieses dieses Amt vielleicht mehr Mandat bräuchte. Das ist vielleicht die Schwachstelle. Aber es geht nicht. Das kann man nicht machen, weil sonst mit diesem Prinzip der Erbmonarchie wäre es nicht mehr vertretbar. Also es ist ja, hängt ja wirklich so an der Person, die auf dem Thron sitzt. Erstaunlicherweise funktioniert das ja gut. Also ich finde das auch sehr beeindruckend. Die schaffen ja alle, den Thronfolger oder die Thronfolgerin so vorzubereiten, dass sie das akzeptieren und dass sie die Rolle auch ganz gut wahrnehmen.
Ohne eben wirklich etwas, also sie können viel bewegen, aber sie dürfen ja politisch nicht wirklich mitreden.
Ja, ich sagte ja gerade, das ist die Kunst, große Kunst, grau zu sein.
Ja, ja.
Und ich meine, jetzt zum Beispiel eine Königin Letizia von Spanien, das ist ja eine Frau, die kommt aus dem politischen Journalismus, die ist ja eigentlich eine sehr emanzipierte Frau und der muss das schon manchmal irgendwie übel aufstoßen, was sie dann so im politischen Tagesgeschäft gar nicht kommentieren darf. Ne? Das ist auch nicht einfach. Also sich zurückhalten zu müssen, egal welche Regierung gerade am Zug ist, sich mit denen immer freundlich am Tisch unterhalten zu können, das ist auch eine große Kunst. Gehört zur Diplomatie dazu.
Aber das habe ich nicht ganz verstanden. Versuch das nochmal zu erklären. Warum dürfte sie denn nicht ihre Meinung sagen? Was wäre da so schlimm?
Also, zunächst einmal ist der König, wir reden jetzt über den Fall Spanien. Felipe ist das Staatsoberhaupt. Sie ist die First Lady, die Frau des Staatsoberhauptes. Er hat das Amt. Sie ist nur die Gemahlin. Also insofern muss sie sich da eh schon ein bisschen mehr zurückhalten. Und auf der anderen Seite darf das Staatsoberhaupt sich nicht politisch äußern, sondern es wird erwartet, dass der im Abstimmung mit der Regierung handelt. Und wir erleben ja schon, es gibt so Grauzonen, in denen sich eine Königin Letizia sehr wohl äußern kann, ohne dass es irgendwie, also es ist ein sehr dünnes Eis, ne? Aber ich sage jetzt mal so Themen wie Frauenrechte, Nachhaltigkeit, Bildung, häusliche Gewalt. Das sind so Themen, zum Beispiel bei Königin Letizia, aber auch bei den anderen Königinnen in Europa, wo sie sich schon durchaus auch aus der Deckung wagen, weil es einen allgemeinen, ich würde mal sagen, politischen Konsens darüber gibt, dass häusliche Gewalt nicht akzeptiert werden darf und dass wir alle für den Umweltschutz sind und dass die Kinderrechte gestärkt werden müssen. Also auf diesem Gebiet können sie auch was bewegen. Aber sie dürfen natürlich jetzt nichts sagen, was irgendwie sie positioniert, sondern sie sind halt die Familie, die über allen steht.
Sie dürfen nicht sagen, was sie wählen.
Nee. Nee.
Natürlich möchte
Wobei ich... Wobei die wählen. Also ja, ja. Der König Juan Carlos, ich kenne diese Bilder vor Augen, wie er hat bei der ersten Wahl, er hat ja damals die Demokratie richtiggehend eingeführt und es gab die ersten Wahlen in Spanien. Und dieses Bild werde ich nie vergessen, wie er mit seinem Siegelring am kleinen Finger quasi seinen Wahlzettel so in die Urne schmeißt.
Natürlich möchte ich dich in diesem Zusammenhang am liebsten auch ein wenig zu Klatsch und Tratsch befragen. Zum Beispiel, was du über den Ausstieg oder sogenannten Ausstieg von Prinz Harry und seiner Frau Meghan denkst. Über das große Interview von Oprah Winfrey mit den beiden. Über die unglückliche Charlene bei ihrer Hochzeit mit Prinz Albert von Monaco und so weiter und so weiter. Oder sind Diskretion und Zurückhaltung das Geheimnis für Vertrauen der Königshäuser in dich? Wie vorsichtig musst du sein?
Also ich glaube, niemand kann von einer Journalistin erwarten, sich nicht zum sogenannten Ausstieg oder dem Mexit zu äußern oder den Eindrücken, die ich ja auch als vor Ort bei der Hochzeit von Albert und Charlene gewonnen habe. Ich finde, das gehört also auch zu meiner Rolle dazu. Und es wird auch akzeptiert. Also ein Beispiel ist der Film über Königin Letizia, den ich gemacht habe, wo ich ja nun wirklich auch sehr nah an ihr dran war. Und trotzdem musste ich halt über diesen Konflikt berichten, den sie mit ihrer Schwiegermutter in der Kathedrale von Palma offenbar hatte, worüber die ganze Welt geschrieben hat. Und ich habe damals dann auch gesagt, es tut mir leid, ich muss das adressieren. Und dann haben die gesagt, natürlich musst du das adressieren, du bist doch Journalistin. Und also was die nicht gebrauchen können, die Königshäuser, ist Hofberichterstattung. Weil Fans gibt es, aber sie brauchen natürlich auch irgendwie eine sagen wir so, eine distanzierte Sicht auf die Dinge. Und ich merke, dass wir dadurch, dass wir also auch irgendwie aus Deutschland sind und von außen drauf schauen auf die Königshäuser, dieser Blick von außen, das finden die interessant. Also das wird geschätzt, wenn von außen mal jemand mit unserer Brille aus der Republik halt auf so ein Königshaus draufschaut, und da ist es selbstverständlich, dass es dazu gehört. Aber es gibt auch Themen, über die ich jetzt nicht sprechen würde. Also zum Beispiel, was jetzt auch die Kinder betrifft. Wenn man mich jetzt zum Beispiel zu der Tochter von Maxima befragen würde, da würde ich mich jetzt total zurückhalten, weil ich finde, dass die hat offenbar noch nicht so irgendwie, ist noch nicht so richtig mit sich im Reinen. Und ich finde, das ist so junge Menschen, die muss man dann auch einfach mal irgendwie erstmal groß werden lassen. Und das ist etwas, wo ich nicht für Tratsch und Klatsch zu haben bin. Aber natürlich über den Maxit oder eine unglückliche Charlene kann ich immer sprechen. Ich spekuliere aber nicht gerne. Also ich spekuliere nicht gerne über Gefühle, oder ich versuche nicht, etwas hinein zu interpretieren. Das kann ich nicht. Mhm. Das möchte ich.
Aber dann würde mich interessieren, wie findest du das, dass der Harry und Meghan da, ich sag jetzt mal, für ein paar Millionen geheiratet haben und alles wurde öffentlich übertragen? Also so geht es mir, dass ich dann so denke, na ja, aber dann kann ich doch nicht irgendwie sagen, ich möchte aber die schöne Hochzeit und möchte die schöne Publicity. Und dann sage ich, oh, jetzt wird's mir aber hier ein bisschen eng und jetzt mag ich ihn irgendwie nicht mehr. Also gehört nicht irgendwie, wenn man A sagt, das B mit dazu?
Ich finde, dass A und B unbedingt zusammengehören. Da finde ich aber auch, dass man das Königshaus auch ein bisschen kritisieren muss mal an dieser Stelle. Die haben sehr schnell auch A gesagt, das Königshaus, nämlich ja zu dieser bombastischen Hochzeit, die ich auch vor Ort erlebt hatte damals in Windsor. Die kannten sich ja nun nicht besonders lange, aber alle waren glücklich, dass Harry endlich sein Glück gefunden hatte und dann in Gottes Namen, ja, heiratet. Und man hat natürlich auch ein Riesenpotenzial in diesem Paar gesehen, weil die ja auch einfach ganz andere Kreise ansprechen und ganz für ganz andere Themen stehen. Also es war wirklich, Harry und Meghan hätten wirklich unheimlich viel diesem Königshaus bringen können. Ich finde, dass das Königshaus zu schnell zugestimmt hat, denn jeder, ob es jetzt Meghan ist oder eine andere Frau gewesen wäre, muss sich das erst einmal angucken. Ich meine, William und Kate, die haben 7 Jahre, 8 Jahre waren die zusammen, bis die sich verlobt haben. Victoria und Daniel von Schweden, auch, die waren auch 7 Jahre zusammen bis zur Verlobung. Und das ist, Königin Silvia hat das mal zu mir gesagt, sie war halt 4 Jahre mit Karl Gustav zusammen, bevor die geheiratet haben, was ja in damaliger Zeit also wirklich schon recht lange war. Und da hat sie gesagt, mein Mann hat mir 4 Jahre Zeit gegeben, mir das anzugucken, ob ich das überhaupt möchte. Und das ist wichtig und das fehlte der Meghan. Also ich finde, das ist der Fehler, den auch das Königshaus gemacht hat. Und zu dem Ausstieg, ich glaube, es ist ein großer Verlust, Harry und Meghan, fürs Königshaus. Aber, jetzt kommt das große Aber, dass wie die das gemacht haben, finde ich nicht nachvollziehbar, die eigene Familie so zu beschädigen und da halt auch noch Profit rauszuschlagen. Das ist einfach, ich finde diese Entwicklung total traurig. Und du hast ja schon den Film angesprochen über Charles, den ich gemacht habe. Da habe ich mich also wirklich auch viel jetzt mit Charles auseinandergesetzt. Oh, das mir tut es also auch für diesen Mann als Vater unheimlich leid. Er gibt ja sogar zu, dass er einen Fehler auch gemacht hat und dieses psychische Leiden vom Harry nicht früh genug erkannt hat, weil das in deren Familie halt, man ist da leider anders mit umgegangen. Wir sind heute alle schlauer, aber so war das damals generell, glaube ich, in der Gesellschaft und noch viel, viel mehr in so Familien wie in einer Königsfamilie. Und dass man halt Härte zeigen musste und seine Gefühle unter Kontrolle haben musste. Und diesen Fehler gibt der Charles heute ja auch zu, dass er da nicht entsprechend darauf reagiert hat. Aber es hat trotzdem, es ist im höchsten Maße bedauerlich, wie sich das entwickelt hat. Und ich finde, die schaden dem Königshaus sehr und sich selbst eigentlich auch ein Stück weit.
Bist du denn auch Lady Diana mal persönlich begegnet? Ich war damals in Paris auf einer Fotoproduktion für meine Werbeagentur, als sie tödlich verunglückte. Und diese Tragödie hat mich zutiefst berührt. viel mehr, als ich es mir eigentlich vorstellen habe können. Wie hast du dich denn damals gefühlt, als du das erfahren hast? Und wie gesagt, hast du sie denn mal kennengelernt?
Ich habe sie nie kennengelernt. Ich habe natürlich auch viel, viel später erst angefangen, mich beruflich mit den Königshäusern auseinanderzusetzen. Und Diana war für mich natürlich auch eine Ikone in gewisser Weise. Aber es war, ich war kein frenetischer Royal-Fan, sondern das ist halt erst so durch meinen Job gekommen. Aber ich habe natürlich, also meine frühesten Kindheitserinnerung ist die Hochzeit von Diana. Also ich werde nie vergessen, wie meine Mutter mich halt abgeholt hat und zu Hause vor den Fernseher gesetzt hat. So, Ruhe, jetzt, wir gucken jetzt diese Hochzeit. Und ich werde auch nie vergessen, wie diese Frau in diesem Taftkleid dieser Kutsche entstiegen ist. Es war ja alles unglaublich. Und mich hat der Tod von Diana auch extrem berührt. Ich weiß auch noch, dass ich war im Studium, als dieses Interview in der BBC kam, das wurde ja dann auch hier in Deutschland ausgestrahlt, dass ich nachts wirklich den Fernseher angemacht hatte, um mir dieses, oder spätabends, aber dass ich halt im Dunkeln im Bett lag, um dieses Interview zu sehen. Also diese Anteilnahme an diesem Schicksal von Diana, ein Stück weit auch, damals war ich ja auch nur Leserin von so People-Magazinen, wo ich das halt auch richtig gerne konsumiert habe. Ne? Das sehe ich natürlich heute ganz anders. Und ich, seitdem ich selber Mutter bin, wenn ich an Diana denke, kommen mir einfach die Tränen, weil ich das jetzt aus der Sicht einer Mutter sehe. Mir tut das halt so leid, auch dass die irgendwie ihre Kinder halt nicht groß werden sehen und dass diese Kinder halt das so, auf die ihre Mutter so verzichten muss und das so mitmachen mussten. Das sehe ich heute wiederum ganz anders.
Hast du dir eigentlich jemals die Serie The Crown angeschaut, die ich ja fantastisch finde? Oder kann man als Dokumentarfilmer die Fiktion nicht ertragen?
Nicht ertragen ist gut. Also ich habe ein bisschen Angst vor der Fiktion, dass ich die dann vermische mit der Wahrheit. Denn ich muss ja zusehen, dass ich immer an der Wirklichkeit auch bleibe, ne? In der Wirklichkeit bleibe. Aber ich habe sie mir auch deshalb nicht angeguckt, weißt du was? Irgendwann abends habe ich auch Lust, mal was anderes zu erleben oder über was anderes zu sprechen. Also The Crown könnte ich mir höchstens in meiner Arbeitszeit vielleicht angucken, aber da ist es mir dann zu gefährlich. Und als Privatvergnügen bin ich froh, wenn ich auch einfach nochmal einen Krimi gucken kann. Ja. Oder einen Politthriller, das ist gut, ja.
Ja, und dein Mann gibt's ja auch noch.
Ja gut, der würde sowieso nicht mitmachen, der steigt da aus. Mhm.
Männer spielten ja bis zu deinem 38. Lebensjahr keine wirklich bedeutende Rolle. Außer vielleicht der Argentinier. Aber dann bist du in der Philharmonie in Köln neben einem Mann gesessen, der dir doch sehr gut gefiel. Es dauerte dann zwar noch einige Monate, bis du ihm auf einem anderen Event zufälligerweise wieder begegnet bist. Und dann gab es aber wirklich kein Halten mehr. Ihr habt schnell geheiratet und ebenso schnell wurdest du mit 40 völlig überraschend schwanger. Dann erst seid ihr zusammengezogen. Warum warst du eigentlich so überrascht, schwanger zu werden? Hast du damals gar kein Kind in deinem Leben ersehnt? Also normalerweise in dem Alter denkt man ja jeden Tag, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich morgen und jetzt muss es aber nochmal klappen.
Ich hatte das ehrlich gesagt nicht richtig, also nicht ersehnt, das ist richtig, und aber auch nicht so richtig auf dem Schirm, dadurch, dass ich nie den richtigen Freund hatte, mit dem ich mir irgendwie eine gemeinsame Zukunft vorstellen konnte, gab es das so gar nicht in meiner Vorstellungswelt, dass ich mal eine Familie haben würde. Und hatte auch selber mich dann irgendwie so damit abgefunden mit meinem schicken Leben. Ich hatte natürlich auch immer einen schicken Freund und so und bin halt viel rumgekommen und hatte meinen tollen Job. Und der entwickelte sich ja auch immer weiter. Ich habe ja diese tollen Projekte, also man wird ja auch irgendwie, man ist ja gut beschäftigt, wenn man so anfängt, einmal so einen Film zu machen, dann kommt halt das nächste Projekt dazu und dann kamen diese Auftritte dazu und die Unabhängigkeit, die ich dann auch hatte, und ich bin dann einfach auch jedes Jahr, wenn ich Lust hatte, halt nach Argentinien gefahren. Ne? Also ich habe irgendwie diese Unabhängigkeit sehr geliebt und hatte das gar nicht so auf dem Schirm, dass mich da mal jemand so packen könnte, dass das Schicksal für mich nochmal eine komplette Wendung hat. Und ich werde nie vergessen, als ich erfahren habe, dass ich schwanger war, das war beim Arzt, habe ich angefangen zu weinen vor Schock. Und da war der Arzt also auch ein bisschen schockiert. Und ich habe gesagt, ich bin doch gerade erst verheiratet. Und dann hat er gesagt, ja, ist doch gut. Und da habe ich gesagt, ja, aber ich habe mir das doch ganz anders vorgestellt. Und dann hat er gesagt, das ist wie Weihnachten, da können Sie sich die Geschenke nicht aussuchen. Und so war das. Das war, der hat wirklich so mahnende Worte mit mir gesprochen. gesagt, okay, ich musste mich wirklich einmal so schütteln und dann habe ich das in dem Moment dann auch akzeptiert. Aber es war wirklich so, wow. Ja.
Also erstmal eine Art Überforderung.
Total. Also ich hatte dann auch irgendwie gedacht, ich bin ja irgendwie selber noch ein Kind. Ne? Also ich habe halt auch ein sehr enges Verhältnis zu meinen Eltern und fand das also auch irgendwie sehr komfortabel, immer in dieser Tochterrolle zu sein. Aber gut, jetzt hatte ich halt meinen wunderbaren Mann kennengelernt. Wir waren frisch verheiratet und wurden dann halt vom lieben Gott, so hat der Arzt quasi das ja mir ins Gewissen gesprochen, damit das wirklich beschenkt mit einem Kind.
Und wie ist das denn jetzt so, mit einem Leben als berufstätige, verheiratete, 48-jährige Mutter eines 8-jährigen Sohnes? Wie fühlt sich das für dich an? Also ich habe so ein bisschen gerade so gedacht, naja, als ich 48 war, waren meine Kinder schon aus dem Haus.
Ja, ich bin ein bisschen spät dran. Ich bin ein Spätzünder sozusagen. Ich fühle mich tatsächlich wie eine junge Mutter, das ist witzig, ne? Weil auch ich habe ja jetzt mit Menschen zu tun, auch so über den Kindergarten und die Grundschule, die ja alle viel, viel jünger sind auch als ich. Und ich merke dann immer den Unterschied gar nicht, so nur, dass ich halt nicht mehr so belastbar bin. Es fühlt sich an, als hätte es immer so sein müssen. Und das ist halt dann doch witzig, weil ich denke oft, dass die Frauen irgendwie, viele sagen dann immer, ach Mensch, die Arme, die hat gar keine Kinder. Wo ich mir denke, nee, das ist okay, weil du weißt gar nicht, was dir fehlt. Also bis zum 38. Lebensjahr, als ich meinen Mann kennenlernte, oder 39, als ich erfahren habe, dass ich schwanger war, war das für mich total okay. Die Natur war für mich schon so, hatte mich zumindest jedenfalls so eingestellt, kein Kind, glücklich. Kind, noch glücklicher. Das habe ich aber dann erst gemerkt, als ich ein Kind bekommen habe. Es hat sich halt wirklich, dieser erste Schrei, das werde ich halt einfach nie vergessen, der hat mich komplett verändert.
Wolltest du kein zweites Kind?
Das habe ich mir wieder nicht zugetraut, weil ich dachte, oh Gott, ich bin ja schon 40. Und das war ja, das Handling war ja schon ganz schön schwierig, auch so erstmal mit so einem kleinen Würmchen klarzukommen. Und dann, als ich dachte, oh Mensch, jetzt läuft das ja so ganz gut, da war der vielleicht so 2. Und da hatte ich schon noch gedacht, ja. Aber das hätte unser Leben dann nochmal so komplett auf den Kopf gestellt. Wir haben das so toll jetzt irgendwie, wir sind so ein tolles Team, wir drei, ja. Also mein Mann, der Kleine und ich, wir sind perfekt aufgestellt, so finde ich.
Ist eigentlich gar nicht so schlimm mit mehr Kindern.
Ich denke jetzt eigentlich gerade mehr über einen Hund nach.
Aber ich weiß gar nicht, ob das nicht vielleicht noch mehr Arbeit ist. Ich weiß nur, ich habe ja 2 Kinder gehabt, als ich meinen Mann kennenlernte. Und der hat ja Drillinge, hat Drillinge. Und die wohnten dann auch bei uns. Und dann hatte ich auf einmal ja 5 Kinder. Und jetzt rückblickend bin ich oft immer so, ich denke, Mai, warum habe ich nicht auch noch ein Kind mit meinem Mann gekriegt? Also wir haben ja keine gemeinsamen Kinder. Und dann denke ich mir, oh, ich wäre, hätte es ja vielleicht gerade noch geschafft, weil ich habe ihn mit 40 kennengelernt. Ja, ich hätte es ja auch noch machen können. Aber irgendwie stimmt, manchmal denkt man vielleicht einfach ein bisschen zu viel oder meint, es ist nicht bewältigbar oder wie sagt man?
Also. Ja, ich glaube, ich hätte mich, vielleicht wäre das dann irgendwie dann doch zu viel für mich geworden. Ich weiß es nicht. Also es war so, ich finde, wir sind wirklich gut aufgestellt und der unser Sohn hat ja auch tatsächlich noch einen älteren Bruder, den mein Mann hatte aus erster Ehe, hat ja einen Sohn, nur der ist halt viel, viel älter. Aber der ist halt auch hier bei uns in Köln und darum ist der also auch sehr präsent im Leben. Und es ist ja auch toll, irgendwie, ich merke das ja so in der Schule, die Kinder, die dann so angeben, ja, ich habe einen Bruder, ich auch, aber meiner ist, weiß nicht, 10 und dann sagt meiner ist 30.
Ja. Ja, ist auch sehr schön. Deine Eltern waren doch auch sicher auch wahnsinnig glücklich, dass du dann mit 38 oder 39 endlich unter die Haube gekommen bist und ihnen sogar noch einen Enkel schenktest. Seht ihr euch eigentlich sehr oft? Seid ihr euch sehr nah? Also
sehr.
Immer noch sehr nah?
Sehr. Ich wünschte, sie wären noch viel näher. Also die Distanz nach Essen, gut, Gott sei Dank ist es ja nicht so weit. Es ist schon möglich, dass wir uns viel sehen und wir verbringen viel Ferien miteinander. Und also es ist fast so der Kleine, der ist irgendwie in beiden Häusern so zu Hause. Und das ist, ja, und ich fühle mich auch immer noch Kind, muss ich ehrlich sagen. Also benehme ich auch irgendwie noch so. Also ich merke, wenn ich nach Hause komme, dann irgendwie zu meinen Eltern nach Hause komme, dass ich weiß nicht, wie ich an den Kühlschrank gehe oder so, weil man ist dann halt doch immer noch Kind, obwohl man selber halt irgendwie gerade auf die 50 zugeht. Aber das verändert sich dann nicht.
Ja, man sagt ja, dass man eigentlich erst dann erwachsen wird, wenn man keine Eltern mehr hat. Also mein Mann hat es auch gesagt, dass als dann nach seinem Vater auch seine Mutter starb, dass er sagt, das ist dann irgendwie ein ganz anderes Gefühl. Also nicht, wenn einer gestorben ist, das kenne ich ja jetzt auch, mein Vater ist ja schon tot, aber wenn dann beide nicht mehr da sind, dann sagt er, dann ist auf einmal, wirst du auch selbst ein anderer Mensch.
Ich kann mir das ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Ich verdränge das total, ja, dass das mal passieren wird.
Ich auch. Dein Mann ist, wie es auch ja dein Vater schon war, Manager. Teilt er denn eigentlich so dein Interesse zu den Königshäusern und begleitet er dich sogar manchmal zu Dreharbeiten?
Nee. Und der ist, also er teilt es insofern, er glaubt immer, dass er irgendwie auch mitreden könnte, weil er schnappt natürlich immer mal so auch was auf. Aber das ist dann irgendwie auch kein besonderer Mehrwert. Er sagt dann immer so, also bei Harry und Meghan zum Beispiel, ja, ich habe es schon immer gewusst, also was soll ich jetzt mit dieser Information anfangen? Ja, hättest du mich damals gefragt, ich hätte dir das damals schon sagen können bei der Hochzeit, das wird nichts. Also nein. Also da ist er kein, also er teilt das Interesse so jetzt nicht. Er ist stolz auf mich, finde ich. Er findet es spannend, weil wir halt echt viel uns zu erzählen haben, dadurch, dass wir halt sowas, beide sowas ganz anderes machen. Ne?
Also eine Ergänzung, eine schöne.
Absolut, ja.
Wie frei ist eigentlich ein Freiberufler in deiner Branche? Wärst du gerne beim ZDF oder ARD fest angestellt? Also lieber angestellt? Mein Papi hat immer gesagt, der ja auch im ZDF arbeitete, im Festen bist du frei. Also ich bin ja auch freiberuflich, er hat das nie verstanden so wirklich. Er sagte, du bist im festen Rahmen kann man viel freier sein. Deshalb meine Frage an dich, wie du das Freiberufliche empfindest.
Also ich muss halt schon immer zusehen, dass ich halt auch irgendwie Folgeaufträge habe, also es ist schon so, ich muss schon viel strampeln, um mich da zu etablieren. Das ist vielleicht mehr Einsatz, als wenn man ihn hätte, wenn man im Haus fest angestellt wäre. Auf der anderen Seite kann ich mir auch ein bisschen meine Projekte natürlich auch aussuchen. Also wenn jetzt die Projektlage im ZDF oder in der ARD, aber gut, für mich ist jetzt quasi so mein Stammhaus, dass ich beliefere das ZDF, kann es ja auch mal sein, dass die Lage so ist, dass es heißt, jetzt musst du mal ein anderes Projekt machen. Und wenn man im Haus ist, kann man eigentlich, glaube ich, schlecht Nein sagen. Also ich bin schon freier darin, zum einen mir die Projekte also auch ein bisschen auszusuchen. Mache ich das oder mache ich das nicht? Aber wie gesagt, ich muss natürlich auch zusehen, dass ich halt meine Aufträge habe. Auf der anderen Seite, dadurch, dass ich frei bin, ich habe ja gar keinen Schreibtisch. Ich habe ja ich arbeite zu Hause. Ich lebe also mein Homeoffice, für mich, ich kenne nichts anderes als Homeoffice, zumindest seit 15 Jahren oder so mache ich das schon. Und dadurch kann ich mich halt super einteilen. Es erfordert eine wahnsinnige Disziplin, aber ich kann natürlich wunderbar zu Hause recherchieren, Drehbuch schreiben. Ich kann mich einteilen, auch wenn ich sage, ich möchte jetzt drehen gehen, muss ich mich halt jetzt nicht mit dem ZDF abstimmen, sondern das passt halt jetzt gerade mit dem Kalender des Königshauses XY und mit meinem persönlichen Plan sehr gut überein. Und dann stelle ich mir das Team zusammen. Ich kann mir die Kameraleute aussuchen. Also ich finde schon, dass ich empfinde, dass ich sehr frei bin in meiner Freiberuflichkeit, ja.
Aber wie hast du das dann mit deinem Sohn gemacht? Weil zu Hause bedeutet ja auch gleichzeitig, dass der dann ja auch manchmal da ist. Also jetzt geht er ja in die Schule, aber vielleicht auch in eine Ganztagsschule. Aber du musst ja dann schon auch dein Berufsleben ein bisschen da drumherum bauen.
Absolut. Also es ist unmöglich eigentlich zu arbeiten, wenn er zu Hause ist. Das geht nicht. Also ich nutze natürlich die Zeit Kindergarten und Schule komplett zum Arbeiten. Und manchmal ist es halt so, wenn ich viel zu tun habe, relativ oft ist es so, dass ich abends, wenn er ins Bett geht, mich wieder an den Schreibtisch setze. Das ist dann ab 8. Und das geht dann mal bis Mitternacht. Und was ich ganz, ganz viel mache, weil das auch gerade im Sommer irgendwie mir leichter fällt, ist, dass ich von 5 bis 7 morgens arbeite noch. Irgendwie, das sind dann so 2 ganz intensive Stunden, in denen ich mich auch irre gut konzentrieren kann. Aber beides geht nicht. Also ich kann nicht nachts arbeiten und morgens früh. Das geht nicht. Ich muss nur entweder oben.
Bisschen schlau.
Und ich arbeite samstags. Also samstags ist der beim Hockey oder ist unterwegs. Freunden oder Babysitter kommt halt auch mal am Samstag. Und Samstag habe ich auch immer eine Zeit von 4 Stunden, die ich auch tatsächlich zum Arbeiten dann benutze. Also man muss schon manchmal ein bisschen die Zähne zusammenbeißen, weil was ich jetzt nicht habe, ist so, ich habe nicht besonders viel Zeit für mich selbst. Aber sowohl die Familie als auch mein Job, die füllen mich halt komplett aus. Und ich sage mal, das ist beides mein Hobby. Also darüber hinaus bleibt halt nicht viel übrig.
Ja, natürlich. Aber das finde ich auch, ich fand das auch nie so schlimm. Ich finde, die Kinder sind ja eh eigentlich man selbst. Also wenn man jetzt so sagt, man hat keine Zeit für sich selbst, dann sage ich immer, die Kinder sind ja so wie so Enzyme an dich dran gedockt. Also nicht, meine ich jetzt nicht physisch, sondern einfach so seelisch, ja. Und dann, ich weiß, es gehört einfach mit dazu, das Kind, oder? Dann empfindet man es ja anders, als wenn
absolut
man sagt.
Und ich meine, ich komme ja auch auf andere Gedanken. Ne? Also ich meine, wenn ich mit dem Kleinen im Park bin und dann seine Freunde treffe und dann mit den Müttern rede und wir gehen ans Bütchen. In Köln haben wir diese tolle Bütchenkultur. Also es sind ja, im Ruhrgebiet nennt man das Trinkhalle oder bei euch in München wahrscheinlich Kiosk oder
ja,
so.
Ja, ja.
Und das lebt man hier in Köln sehr im Übrigen, ja. Also das ist der Treffpunkt. Man trifft sich am Bütchen und dann gibt's für die Kinder ein Eis und für uns einen Kaffee oder so. Und da wird geklönt und das ist schon, da komme ich natürlich auch auf andere Gedanken.
Was magst du denn besonders gerne an dir selbst und was gar nicht?
Also was ich nicht mag, ich bin ein bisschen aufbrausend, das weiß ich. Und es tut mir auch leid, vor allen Dingen meiner Familie gegenüber, dass ich manchmal mein Temperament nicht so ganz unter Kontrolle habe. Dann ich komme sehr schnell, gerate ich in Rage und werde wütend, wenn irgendwas nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe. Oder wenn wir nicht pünktlich sind und jetzt, dass wir alle mal ein bisschen Dalli-Dalli machen müssen. Ja, also ich könnte mein Temperament besser zügeln, glaube ich, manchmal. Und was ich an mir mag, ich glaube, ich bin irre zuverlässig. Ich bin ein guter Kamerad. Also meine Freundschaften, die habe ich irgendwie alle das ganze Leben lang. Es wechselt nicht so viel. Nee, ja, ich bin irgendwie, wechselt bei mir eigentlich gar nichts. Ich bin irgendwie so eine, ja, ich bin eigentlich sehr, ich
treu.
Würde sagen, treu. Ja, ja.
Auch zu dir selbst.
Ja.
Weil warum soll man was ändern, wenn es einem vielleicht auch so gefällt, oder? Hast du denn auch noch andere Leidenschaften neben dem Filmemachen? Also jetzt hast du zwar gesagt, du hast nicht so viel Zeit mehr, aber es kann ja sein, dass du, keine Ahnung, Murmeln sammelst oder Schmetterlinge oder gerne kochst oder so. Was ist
oh
denn?
Gott, nein. Ich finde, Kochen ist für mich sogar, das ist so mein Riesenproblem. Alle wünschten sich, dass ich mehr kochen würde. Ich habe das Kochen durch Corona eigentlich erst gelernt, ja. Also war auf einmal war halt von heute auf morgen die Familie zu Hause und wollten die ganze Zeit was essen. Und es war vorher so praktisch, aber mein Mann aß im Büro und die waren irgendwie auf irgendwelchen Geschäftseinladungen oder so. Und der Kleine, zumindest hatte der sein Mittagessen immer im Kindergarten, aber auf einmal wurde ich halt damit konfrontiert, diese Familie zu ernähren. Aber ich habe auch ein bisschen Spaß dran gekriegt, zumindest an so 2, 3 Sachen, die ich mittlerweile beherrsche.
Ja, und hinter dir ist eine sehr schöne große Küche.
Ich glaube, ich bin ja die Einzige, die ihre Küche zugemacht hat. Ich glaube, der Trend ist ja zur offenen Küche. Und wir hatten eine offene Küche und es ging mir so auf den Keks in der Corona-Zeit, dass ich irgendwie alles um mich herum abspielte, dass ich gesagt habe, ich brauche hier eine Wand. Und bei uns wurde die Küche zugemacht.
Sehr ungewöhnlich. Und hast du bestimmte Doku-Träume, die du noch realisieren möchtest? Also über wen möchtest du denn so gerne mal eine Doku machen oder über was?
Also es gibt tatsächlich eine Doku, die ich gerne mal machen würde, ist über, ja jetzt pass auf, über die Mode der Könige, aber auch in der Geschichte. Aber dafür konnte ich noch keinen Auftraggeber finden. Ich dachte mal, vielleicht wäre das mal was für Arte, aber da muss ich nochmal irgendwie ein schmissiges Papier zusammenstellen und wo auch ein paar schmissige Ideen sind, damit ich dann Redakteur für begeistern kann. Aber im Prinzip, wen ich einfach mal gerne interviewen möchte. Also es ist ja nicht so, dass ich die alle persönlich kennen würde, die Royals. Ne? Also ich habe mich noch nie mit einer Königin Maxima unterhalten. Ich habe mich mit Königin Letizia unterhalten oder der Königin von Belgien oder der Königin von Schweden und so, auch mit dem König von Spanien. Aber es ist also wirklich höchst selten, dass man als Journalist die Gelegenheit hat, mit denen ins Gespräch zu treten. Richtig. Und das auch noch von der Kamera. Das würde ich schon gern mal machen. Und wen am liebsten? Also ich würde den Charles gerne sprechen. Nee, eigentlich würde ich gerne Camilla am liebsten sprechen. Ich glaube, die finde ich doch, hat erstmal eine sehr tolle Biografie. Mich beeindruckt diese Liebe zwischen Charles und Camilla sehr, wie die zueinander gehalten haben und was die auf sich genommen haben. Und ich finde sie komplett unverstellt. Also angenommen jetzt, ich hätte die Möglichkeit, die Kate zu interviewen. Ich finde auch, dass sie einen hervorragenden Job macht und verstehe, dass die Leute die gigantisch finden. Aber da würde ich mir jetzt also auch nicht ein besonders offenes Interview erwarten, weil die jungen Royals, das merke ich ja auch, die trauen sich ja auch nicht so viel. Aber je älter sie werden, desto mehr denke ich, und dann auch gerade so jemand wie Camilla, die so eine gestandene Frau ist und so viel mitgemacht hat, dass ich glaube, dass man sich mit der wunderbar unterhalten könnte. Und sicherlich auch viel mehr von, sie würde viel mehr preisgeben, als ich das jetzt von einer Kate, so bezaubernd sie ist, erwarten würde. Mhm. Also Camilla wäre es eigentlich.
Aber es ist interessant, wenn du es gerade so sagst, die hat ja wirklich noch nie so ein Interview gegeben.
Also sie hat, oder? Sie, zu ihrem, ich glaube, zu ihrem 70. Geburtstag hat sie ein Interview gegeben. Das war aber auch das erstmal ein Print-Interview. Und vor laufenden Kameras hat sie jetzt nur einmal gesprochen, ich glaube, zum 75. Geburtstag von Charles, das ist jetzt auch 2-3 Jahre her. Und das war es aber auch. Also sie hat ja wirklich nach diesen dramatischen Jahren, Ende, nach dem Tod von Diana, hat sie ja wirklich jahrelang sich erstmal überhaupt nicht mehr in der Öffentlichkeit gezeigt. Und sie war halt auch immer so die Persona non grata, ne? in der Gesellschaft, in den Medien. Und dennoch waren die beiden eisern immer irgendwie füreinander da und haben einfach ihre Rolle wahrgenommen. Und sie hatte furchtbare Angst vor der Presse. Das hat sie auch gesagt in ihrem ersten Interview zu ihrem 70. Geburtstag. Weil sie natürlich auch grässliche Erfahrungen gemacht hat. Sie war die meistgehasste Frau Englands. Und was die über sich in der Zeitung gelesen hat, ich meine, das wünscht man nicht seinem ärgsten Feind. Ne? Mhm.
Ja, also ich glaube, das ist wahrscheinlich noch ein weiter Schritt, bis sie mal vor einer Filmkamera sitzt und auch vielleicht wirklich über ihre Gefühle und ihre Zeit damals sprechen würde. Vielleicht bleibt das ja immer ein Geheimnis. Und hast du sonstige Träume? Vielleicht eine Reise oder eine nicht gelebte Leidenschaft?
Puh, tja, darüber müsste ich jetzt sogar noch mal ein bisschen nachdenken. Ich muss dir sagen, ich bin eigentlich relativ glücklich mit allem, was ich selber auch so erreicht habe, beruflich, aber vor allen Dingen auch im Privaten, dass ich tatsächlich den Menschen gefunden habe, der zu mir gehört und ein Menschenkind dazu bekommen habe, was meins sein sollte. Und das ist eigentlich schon das größte Glück, was ich erfahren habe. Und ich bin irgendwie doch, ich finde irgendwie, ich lebe doch sehr auf dem Boden der Tatsachen und bin keine Träumerin, die irgendetwas hinterherhechelt, was ich nicht erreichen kann.
Ja, liebe Julia, dann danke ich dir sehr für dieses spannende und schöne Gespräch. Ich freue mich jetzt natürlich schon wieder auf viele weitere deiner wunderbaren Dokumentationen über Menschen, ihre Familie, Herkunft und auch Bürde, durch die wir Zuschauer ja auch lernen, so ein bisschen unsere Vorurteile zu hinterfragen.
Es war mir wirklich eine Freude, mit dir zu sprechen. Vielen Dank, Tanja, für deinen Besuch.